In der heutigen Folge blicken wir auf den gelungenen Start der amerikanischen Großbanken in die Berichtssaison. Außerdem schauen wir auf einen möglichen regionalen Profiteur des Infrastrukturprogrammes hier in Deutschland.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Lukas Loker
und Markus Sutrop.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, heute ist Dienstag, der 22.07.2025 und wir starten wie gewohnt mit dem Rückblick in die vergangene Handelswoche. Eine tendenziell gute Woche tatsächlich. Die Börsen in den USA schlossen in der vergangenen Woche 0,71% im Plus. Damit meine ich den S&P 500 und der Nasdaq macht sogar 1,25%. Interessant wurde es letzte Woche Mittwoch, als es zwischenzeitlich um ein Gerücht ging, bei dem die Entlassung von Fed-Chef Jerome Powell scheinbar kurz bevorstand. Daraufhin verloren die US-Börsen gute 1% und auch der US-Dollar verlor in dem Moment und stieg von 1,156 pro Euro auf 1,172. Also der Euro wurde stärker und der US-Dollar wurde schwächer. Tatsächlich hatte das Gerücht keine Stunde an den Märkten gehalten, weil Donald Trump sich dazu geäußert hatte und die Entlassung ja dementierte. Er wünscht sich zwar einen Rücktritt, aber eine Entlassung steht nicht bevor. Und dann gab es noch ein, zwei weitere Meldungen aus den USA, die haust du raus.
Alle auch erfreulich. Auch gestern sind, glaube ich, die US-Börsen wieder gut in die Woche gestartet. Abermals im Nasdaq und S&P 500 ein Rekordhoch. Ja. Nicht das erste in diesem Jahr. Also es erreiht sich Rekordhoch an Rekordhoch.
Zu berücksichtigen ist da natürlich immer die Währung, weil die Rekordhochs sind meistens in US-Dollar dann. Ja. Und hier in Euro sind wir noch ein bisschen hinterher.
Nach wie vor, glaube ich, auch so immer beim 10%, die der Dollar gegenüber dem Euro verloren hat. Absolut. In diesem Jahr. Ja, aber du sagtest es, wir haben ein paar Daten auch aus den volkswirtschaftlichen Daten aus den USA gesehen. Zum einen die Erzeugerpreise und gut angekommen, der Preisauftrieb für die Erzeugerebene ist stärker als erwartet abgeschwächt worden. Die Preise, die die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich nur um 2,3% zu. Im Vormonat sind es noch 2,7% gewesen und die Schätzung war mit 2,5% auch etwas höher als diese 2,3%. Das ist gut angekommen. Wichtig auch, weil die Erzeugerpreise eben direkt auf die Verbraucherpreise, also auf die Inflation natürlich dann durchschlagen. Und nach dieser, wir reden oft darüber, richtet dann eben die Notenbank ja die Zinspolitik aus. Inflation in Summe aber auch, muss man sagen, das, was vor einigen Monaten befürchtet wurde, dass die Inflation sehr, sehr schnell deutlich ansteigt, ist im Moment noch nicht zu beobachten. Die Inflation in den USA im Juni bei 2,7% ist zwar etwas angestiegen im Vergleich zum Mai mit 2,4%, aber alles im Rahmen. Also die USA sagt ja irgendwo, Ziel ist 2,5%. Da ist man so wahnsinnig weit nicht von weg. Kerninflation mit 2,9%, nochmal etwas höher als die Gesamtinflation, also die Kerninflation ohne Energie, ohne Lebensmittel, aber auch soweit im Bereich, der in Ordnung ist. Das vielleicht soweit einmal dazu. Ansonsten so von der Verbraucherseite her, US-Einzelhandelsumsätze im Juni auch plus 0,6%. Da wurden nur 0,1% an Anstieg erwartet, laut dem Handelsministerium. Also auch ein sehr, sehr guter Wert. Im Vormonat noch minus 0,9%. Also auch da sieht man, der Verbraucher wirklich optimistisch kauft, ohne die sehr, sehr volatilen Fahrzeugverkäufe, immerhin auch noch eine 0,5%, die dort steht. Und ja, die Umsätze drücken halt, ich sagte es gerade schon, einfach die Stärke des privaten Konsums aus. Und das ist für die USA schon sehr, sehr wichtig, weil das Wachstum in den USA, das BIP-Wachstum im Wesentlichen eben auch von dem Konsum in den USA abhängt.
Ich glaube, 2/3 sind es ungefähr, ne?
Ja. Kommt ungefähr hin. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe jüngst auch zurückgegangen. Wirtschaftsdaten insgesamt also sehr, sehr stabil. Das dürfte Trump alles gefallen. Also da muss man erstmal sagen, das ist von den Wirtschaftsdaten sehr, 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 sehr gut. Allerdings muss man auch, du hast gerade angesprochen, Notenbank, Trump, sehr, sehr robust alles. Bedeutet auch, die Notenbank hat im Endeffekt keine großen Gründe, jetzt die Zinsen zu senken. Zinssenkungsfantasie ist auch etwas gedämpft worden durch diese Daten, aber aufgrund von Good News auf jeden Fall. In Deutschland vielleicht das abschließend noch ein kleiner oder ein kleiner Datenpunkt. Sieht man aber auch, dass die Stimmung sich weiter aufhält. Das IFO-Barometer im Wohnungsbau hat sich deutlich aufgehellt. Der Index ist von minus 31,4 auf minus 25,5 gestiegen. Hört sich jetzt erstmal mit minus 25 auch nicht so besonders an. Ist allerdings der höchste Wert seit September 2022, also seit ungefähr 3 Jahren. Und da sieht man eben auch dann diese Aufhellung, die man ja doch in der deutschen Wirtschaft jetzt an der einen oder anderen Stelle sieht. Ja, das vielleicht kurz nochmal dazu. Wir
kommen gleich auch noch zum Ausblick. Da ist Freitag nochmal, nehme ich schon mal vorweg, der IFO-Geschäftsklima-Index wird wahrscheinlich auch nochmal ein wichtiger Indikator sein, was darauf abzielt.
Ja, in den letzten Monaten ja auch permanent weiter gestiegen.
Ja, absolut.
Vielleicht auch auf einem niedrigen Niveau noch, aber schauen wir mal. Ja, aber das soweit von mir, Lukas.
Bleiben wir doch in Deutschland, Europa, vielleicht ganz kurz. Ja. DAX etwas über 1% im Plus und der Eurostox etwas schwächer, 0,2% im Plus. Somit sind wir mit den Aktienmärkten durch. Gucken wir mal auf Gold und Krypto. Gold macht tatsächlich letzte Woche gefühlt nichts. Also wir stehen weiterhin bei in Euro 2879 Euro pro Unze. Somit sind wir bei einem Kilopreis von knapp 93.000. Dann hat man den auch mal gehört. Ist vielleicht immer ein bisschen einfacher zu sich vorzustellen.
Und Bitcoin, das ist ganz interessant, ein Kilo, man stellt sich ja, wenn man Filme sieht, oft diese Goldbarren vor, aber ein Kilo ist ungefähr, vielleicht für diejenigen, die es noch nicht in der Hand mal hatten, ungefähr so groß wie ein iPhone oder ein anderes Smartphone, also so größer ist es gar nicht. Ja. Und das entspricht dem Wert, den du gerade genannt hast, ist schon also, beeindruckend.
Ich glaube, die im Film sind immer die 11 Kilo oder 12 Kilo irgendwie.
Kommt wahrscheinlich ungefähr hin.
Barren. Ja. Also kann man sich ja mal vorstellen, was da dann für ein Preis dran steht. Ja, Bitcoin wurde es etwas volatiler letzte Woche, da letzte Woche eine tatsächlich lange inaktive Wallet eine Menge von 80.000 Bitcoins verkauft hat. Darauf verlor der Bitcoin etwas über 4% auf Wochenbasis inklusive Wochenende, dann aber tatsächlich nur 0,4% im Minus und weiterhin auf einem sehr guten Niveau 118.000 US-Dollar, also etwa 100.000, 102.000 Euro. Dafür waren allerdings letzte Woche die sogenannten Altcoins, und damit sind nicht ältere Coins als Bitcoin gemeint, sondern die alternativen Coins, wirklich weit, weit vorne, unter anderem auch wegen der Crypto Week. Wir haben es letzte Woche angesprochen und sind drauf eingegangen, aber gehen wir mal auf 3 Werte ein. Ethereum gewann letzte Woche 24% und ist auf einen Monat sogar 59% vorne. Das Konzept von Michael Saylor mit dem Bitcoin wird hier aktuell mit Ethereum kopiert. Ripple, also Abkürzung XRP, ebenfalls auf Wochenbasis 20% im Plus, auf einen Monat sogar 64% vorne. Hier kamen die Nachrichten gut an, dass sie eine eigene Banklizenz erhalten möchten. Und im Abschluss machen wir mit Solana auf Wochenbasis 23% vorne auf einen Monat. Bisschen schwächer, aber ich glaube, man kann sich nicht beschweren mit 42%. Solana ist die Plattform, auf dem häufig die sogenannten Meme-Coins geleakt werden und natürlich dann auch bei dem Handel profitieren. Der ein oder andere mag es vielleicht mitbekommen haben, Anfang des Jahres der sogenannte Trump-Coin war auch auf der Solana-Plattform, deswegen auch Anfang des Jahres sehr, sehr gut gelaufen, hat sich dann so ein bisschen, erholt, aber eher träge gewesen und aktuell ist die Meme-Coin-Season wieder voll in Gange und somit profitiert auch Solana davon. Aber so viel zum Rückblick, kommen wir zum Mittelteil.
Genau. Du startest. Und es wird jetzt wieder interessanter. Ihr habt letzte Woche im Podcast ja gesagt, die Berichtssaison geht jetzt endlich wieder los. Ja,
absolut.
Und Sie wissen es, liebe Zuhörer, klassischerweise starten die Banken in den USA und legen entsprechend vor mit den Zahlen eben zum zweiten Quartal. Und wie so oft in den letzten Jahren ist der Start sehr, sehr gelungen ausgefallen. Gerade Trump und der Zollkonflikt haben den Banken geholfen. Also jetzt wird man sich vielleicht fragen, hey, woran liegt das? Trump hat ja doch eher Unruhe an die Märkte gebracht. Aber gerade diese Unruhe und die Schwankungen an den Märkten führen eben zu einem hohen Handelsvolumina. Mhm. Und davon profitieren dann Börsenbetreiber, aber eben natürlich auch die Banken. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Der größten amerikanischen Bank, JP Morgan, Umsatz im zweiten Quartal bei 45,7 Milliarden US-Dollar, über Erwartung 44,1. 1,1. Gewinn pro Aktie $5,24. Deutlich über Erwartung, $4,47. Und man sieht hier auch besonders stark eben das Investmentbanking. Aber auch die Risikovorsorge blieb mit 2,85 Milliarden unter den Erwartungen. Also deutet schon auf eine starke Kreditqualität hin. Und dass es dort im Moment von der Seite ja auch noch keine Probleme gibt. Weil natürlich, wir haben eingangs darüber gesprochen, die Wirtschaft auch sehr, sehr stabil ist. Auch der Ausblick für den Zinsüberschuss wurde leicht angehoben auf 95,5 Milliarden US-Dollar fürs Gesamtjahr. Hat dem Markt alles sehr, sehr gut gefallen. Aber, und das muss man sagen, war dann Wasser in den Wein. Das gefiel dem Markt nicht. Es wird auch mit deutlich höheren Kosten gerechnet, die ebenfalls ungefähr bei 95,5 Milliarden US-Dollar liegen. Also man kann fast sagen, der Zinsüberschuss geht komplett für die Kosten dann entsprechend drauf. In der letzten Woche hat die Aktie dann trotz dieser vielen guten Nachrichten auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht mit 1,5%. Allerdings muss man auch sehen, im laufenden Jahr insgesamt ein Viertel zugelegt, 24%. Also echt in Ordnung. Die DZ-Bank hat den Wert im Moment auf Halten. Vielleicht kurzer Blick auf Goldman Sachs, ebenfalls eine große Bank. Allerdings, wenn man das so sieht, vom Umsatz 14,58 Milliarden US-Dollar, ein Drittel von JPM. Also das sieht man mal, wie weit JPM mittlerweile den anderen auch weggelaufen ist. Gewinn je Aktie bei Goldman aber mit $10,90, auch über $9,50, die erwartet wurden, deutlich. Haupttreiber hier die Aktienhandelssparte, ebenfalls durch die hohe Volatilität, durch die Schwankungen am Markt begünstigt, mit dem besten Ergebnis in diesem Bereich jemals im laufenden Jahr, fast identisch, 26% gemacht. Und jetzt habe ich mal die fünf Jahreszahlen mal rausgesucht. Goldman 277%, JP Morgan 235%, habe aber dann mal Folgendes gemacht, die beiden deutschen großen Banken daneben gelegt.
Commerzbank, Deutsche Bank, oder?
Genau. Und ich war verwundert, also beide Häuser können deutlich mithalten oder sogar outperformen in diesem 5-Jahres-Zyklus, muss man auch dazu sagen. Aber Deutsche Bank 241% und die Commerzbank mit 550% massiv besser gelaufen. Natürlich auch jetzt jüngst durch die Übernahmefantasie der UniCredit. Die haben ja in der letzten Woche ihre Optionen ausgeübt, besitzen mittlerweile 20% der Commerzbank, sind größter Aktionär. Das hat insgesamt in den letzten Monaten deutlich getrieben, aber auch 5 Jahre. Diese Performance bei den deutschen Banken hatte ich so nicht gesehen oder nicht vermutet. Warten wir mal ab. Die berichten ja auch in den nächsten Wochen, wie die Zahlen dann entsprechend dort ausfallen. Insgesamt muss man sagen, man darf jetzt auch nicht rosa-rot malen. Gefahren sind auch da, auch für die US-Banken, indem natürlich eine US-Wirtschaft immer auch noch abkühlen könnte. Auch durch das Thema der Zölle natürlich, das gilt es weiterhin zu beobachten. Es werden sehr, sehr genau in den USA gerne die Kreditkartenumsätze betrachtet. Kreditkarten sind ja nichts anderes als Kredite, die vergeben werden, die nicht besichert sind. Und wenn es da natürlich vermehrt zu Ausfällen kommt, weil es den privaten Konsumenten nicht mehr so gut wird, Arbeitslosigkeit steigt, ist im Moment alles nicht zu sehen, aber ist so ein Indikator, der in den USA sehr, sehr gerne dann beobachtet wird, um auch so ein bisschen die Wirtschaft zu messen. Und natürlich das Thema Inflation. Wie gesagt, im Moment alles im Rahmen. Aber wenn die Inflation jetzt doch steigen sollte, Zinsen lange hoch bleiben, ist es natürlich für die Banken erstmal gut für den Zinsüberschuss auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite schlecht für den Konsum, für Kreditaufnahme.
Für die Wirtschaft.
Ja, genau. Und das merken dann natürlich auch die US-Banken. Aber Start, wie gesagt, ist absolut gelungen, kann man nicht anders sagen. Und ja, das soll aber dazu, glaube ich, auch soweit genügen. Lukas, wir schauen dann auf dein Unternehmen.
Genau, ich habe auch zwei mitgebracht tatsächlich. Die Berichtssaison bei der Chip-Wertschöpfungskette geht nämlich ebenfalls in die nächste Runde. Und ja, letzte Woche haben zwei Chip-Riesen ihre Zahlen veröffentlicht. Das Interessante dabei, bei dem einen wird die Umsatzprognose für 2026 gestrichen und die Nachfrage leidet unter den Zöllen von Trump. Bei dem anderen boomt der Business und die Aufhebung der Restriktionen könnte den Umsatz noch weiter beflügeln. Also unterschiedlich könnte es fast nicht sein und wir schauen uns mal an, was da los ist. Und die Rede ist vom niederländischen Monopolunternehmen für EUV-Lithografie ASML und vom weltweit größten Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semicon Manufacturing Company, kurz TSMC. Und ich verweise gerne nochmal auf die Folge von vor 2 Wochen, bei dem die Halbleiterwertschöpfungskette genauer analysiert wurde, Folge 124. Deswegen gehen wir auf die Unternehmen jetzt nicht großartig ein. Aber fangen wir vielleicht mal mit ASML an. ASML hat tatsächlich gute Zahlen geliefert. Umsatz war über den Erwartungen und ist um 23% gestiegen. Die Marge ist dank der Service-Sparte über Erwartungen angestiegen. Besonders die KI-Nachfrage trieb diese Zahlen auch weiter nach oben. Allein in diesem Bereich, also das Logic-Chip-Segment, stieg um 50%, also der Umsatz. Und schlecht ist natürlich auf der anderen Seite, die Ordereingänge stagnierten etwas. Wir kommen gleich auch nochmal bei TSMC, warum oder wo geht die Kohle überhaupt hin? Und der Umsatz aus China ist bei ASML stark rückläufig, weil auch da Restriktionen herrschen, dass unter Maschinen nicht unbedingt so einfach dahin geliefert werden können. Dafür stieg aber der Umsatz an Taiwan und damit ist eigentlich auch nur Taiwan Semiconductor gemeint. Und wir bleiben aber bei ASML. Besonders für Unsicherheit bei den Kunden führte, ist die erratische Handelspolitik von Trump, weshalb die Prognose für 2026 so auch nicht mehr bestätigt werden konnte. Und alleine diese Nachricht, die guten Zahlen, die ich gerade genannt hatte, wurde eigentlich komplett überschattet von diesem Ausblickstreichung, sage ich jetzt mal. Und die Aktie verlor in der Spitze um mehr als 10%. Und schauen wir uns Taiwan Semicon Manufacturing Company mal an. Die Zahlen sehen tatsächlich fürs vergangene Quartal ebenfalls gut aus, nur wurde hier tatsächlich keine Prognose gestrichen, sondern der Gegenteil ist der Fall, die wurde sogar angehoben. Aber der Reihe nach, Umsatz, Gewinn und Marge lagen alle über den Erwartungen und die Jahresprognose wurde, wie gerade schon gesagt, angepasst. Zwar sind hier auch einige Unsicherheiten durch die Zölle zu sehen, beziehungsweise ja, man sieht sie zwar, aber man merkt sie bisher bei dem Bestellverhalten tatsächlich gar nicht. Also es ist kein verändertes Bestellverhalten zu erkennen. Und Taiwan Semiconductor investiert tatsächlich fleißig, allerdings nicht in neue Maschinen, sondern in neue Fabriken. Und darunter leidet dann natürlich ASML, da die Investitionen vor einigen Jahren bereits zu ASML geflossen sind, weil sie sehr, sehr früh im Investitionszyklus stehen. Und ja, TSMC baut zwar aktuell fleißig neue Fabriken, könnte dann also irgendwann wieder zu einer Auftragsflut kommen bei ASML. Das dauert aber noch ein bisschen und ist dementsprechend nicht für 2026 zu erwarten. Und ja, ich habe es gerade gesagt, TSMC baut zahlreiche Fabriken, sowohl in Taiwan als auch im Ausland. Allein in den USA werden 165 Milliarden US-Dollar für insgesamt 8 Produktionsstätte und eine Forschung- und Entwicklungseinrichtung eingeplant bzw. investiert. In Japan sollen 2 Fabriken gebaut werden und auch in Deutschland, genauer gesagt in Dresden, gibt es eine Fabrik, welche sich auf industrielle Anwendung und Automobil spezialisiert hat. Insgesamt sehr, sehr gute Zahlen, sehr guter Ausblick und die Aktie geht knapp 7% nach oben. Und ja, auch zahlreiche Analysten reagieren ähnlich. Bei Taiwan Semiconductor wird insgesamt, gibt es aktuell 18 Analysten, 17 davon empfehlen zum Kauf, eine lediglich zum Halten. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Tagen dann auch verändert. Und bei ASML ist ein deutlich anderes Bild zu erkennen. Insgesamt gibt es hier 39 Analysten, 26 zum Kauf, 12 zum Halten und sogar eine Verkaufenstimme. Also ein sehr gemischtes Bild hier, auch wenn sie aus der gleichen Wertschöpfungskette, nicht Wertschöpfungskette, sondern aus dem gleichen Segment kommen, unterschiedliche.
War schon interessant, was du sagst, wie viel auch in den USA investiert wird. Da sieht man schon so dieses Thema unabhängiger auch von Taiwan machen aus Sicht der USA, China. Taiwan ist ja im Moment ohnehin auch in den Nachrichten sehr, sehr stark vertreten wieder mal.
Ja.
Ja, also es wirkt schon, ja.
Ja, absolut. Ist vielleicht gar nicht so dumm.
Schon überraschend, dass es so auseinander geht. Mal schauen, vielleicht ist ASML auch ein bisschen zu konservativ.
Die sind immer konservativ, muss man dazu sagen. Ja. Also die Umsatzprognose, das sind eher wirklich bodenständige Leute, die dann halt auch bei dem Ausblick nicht zu sehr auf die Kacke hauen, sage ich jetzt mal. Von daher kann man vielleicht auch nächstes Jahr sagen, es gibt eine positive Überraschung.
Genau.
Also mal schauen, wie sich das entwickelt. Man darf jetzt auch hier das Ganze nicht zu negativ sehen. Definitiv. Die Zahlen waren ja auch gut.
Ja. Jo. Gut. Dann bist du durch.
Genau, ja, zum regionalen dann, Teil.
Genau, machen wir den regionalen Part. Wir schauen auch eine wirklich große Firma, Schmitz Cargo Bull AG. 6.000 Mitarbeiter pro Jahr, 60.000 Fahrzeuge, die hergestellt werden. Also wenn man das mal auf den Tag runterbricht, schon Wahnsinn. Ein Umsatz von 2,4 Milliarden Euro, der erzielt wird. Und Schmitz Cargo Bull ist der europäische Marktführer eben für, die meisten werden es auf der Autobahn oder wo auch immer schon mal gesehen haben, für LKW-Anhänger, für die Auflieger und will in den kommenden Jahren 50 Millionen Euro am Standort in Frieden investieren. Die Tagesproduktion soll auch hochgefahren werden. Diese 50 Millionen sollen vor allem in den Ausbau der Produktionskapazität investiert werden. Und außerdem soll das Serviceangebot nochmal deutlich erweitert werden. Dazu wurde kürzlich bereits ein Franchise-basiertes Servicekonzept mit mobilen Werkstattfahrzeugen eingeführt. Und diese mobilen Werkstattfahrzeuge, die sollen einfach gewährleisten, dass man vor Ort direkt den Kunden betreuen kann, eben dann auch sehr, sehr schnell die Ausfallzeiten von Fahrzeugen minimieren soll. Und darüber gewährleistet ist oder eben mit diesen mobilen Werkstattfahrzeugen eine Wartung, Reparatur, Nachrüstung oder eben auch den Pannendienst durchführen zu können. Aktuell produziert Schmitz Cargo Bull etwa 200 Trailer, das sind diese Sattelauflieger, pro Tag. Zusätzlich werden im Moment 10 bis 20 Stück auf eigenes Risiko produziert, weil die Firma einfach sagt, wir müssen lieferfähig sein. Wenn die Nachfrage jetzt wieder ansteigen sollte, dann müssen wir unseren Kunden eben diese Trailer auch direkt eben zur Verfügung stellen können.
Und 10 bis 20 Stück am Tag dann? Oder?
Ja, zusätzlich, genau. Okay. Zusätzlich zu diesen 200. Und die volle Auslastung könnte sogar bei 300 liegen pro Tag. Also da wäre sogar noch Kapazität, etwas weiter nach oben zu steuern. Aber ist halt auch wieder so ein Indiz dafür, ja, man möchte sich vorbereiten auf eine anspringende Wirtschaft. Das ist, oder worüber wir eingangs gesprochen haben, dass schon so ein bisschen Hoffnung auch da ist, dass die Wirtschaft eben anspringt.
Vertrauensvorschuss.
Ja, genau. Schmitz Cargo Bull sagt auch warum, und das ist natürlich ein Riesengrund, sieht sich auch als Profiteur von diesem 500 Milliarden Euro Paket im Bereich der Infrastruktur, weil eben ja, Impulse in der Bauwirtschaft dann zum Beispiel dafür zu führen, dass die Nachfrage nach Sattelkippern oder eben Aufliegern auch wieder steigen wird. Und ja, deswegen das ist sicherlich auch eine sehr, sehr positive Nachricht. Schmitz Cargo Bull sagt auch, es gibt ein Aber. Der Wettbewerbsdruck unter den Herstellern ist schon sehr, sehr hoch. Die Materialkosten schwanken im Moment natürlich auch unfassbar. Das macht es auch schwer zu kalkulieren für sicherlich jede Firma. Und ja, insgesamt sind es dann auch keine einfachen Rahmenbedingungen, in denen man sich aber sehr, sehr ordentlich und optimistisch positionieren möchte in diesem Moment. Ja, also stark. Das soweit mal aus der Region. Genau, tolle Firma.
Der blaue Elefant.
Genau, richtig. Ja, dann sind wir am Ende beim angelangt.
Ausblick. Du machst
noch kurz den Ausblick.
Ja, auf der volkswirtschaftlichen Seite haben wir am Donnerstag einige PMI-Zahlen aus Deutschland, Europa und auch der USA, also Dienstleistung und verarbeitendes Gewerbe. Außerdem ist Zinssetzung am Donnerstag bei der EZB. Man geht tatsächlich zu 96% davon aus, dass es hier keine Zinsänderung gibt. Am Freitag kommt, hatte ich gerade schon gesagt, Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Auf der Unternehmensseite ist es voll. Hab hier mal so die bekanntesten rausgesucht. Heute kommen unter anderem Coca-Cola und aus Deutschland SAP nachbörslich. Mittwoch werden wir was von Tesla, IBM und Alphabet hören. Donnerstag kommen Intel, Mastercard, Nestle, BNP und ich habe hier mal mitgebracht, ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal hatten, Union Pacific. Eisenbahnkonzern aus der USA.
Ich glaube nicht, dass wir die schon mal mit drin haben.
Bei denen gab es letzte Woche ja auch die ein oder andere Übernahmemeldung. Ja. Und einer der ersten, die dann wirklich von Ost nach West eine komplette Strecke haben, könnte man vielleicht mal mit aufnehmen.
Ist, glaube ich, auch Warren Buffett investiert gewesen. Ja,
ja. Ich glaube, der Urgroßvater von Warren Buffett, der das gegründet hat, hat damals eine Eisenbahnfirma gehabt. Genau, Freitag kommen Zahlen noch, Thema Transport, bleiben wir mal dabei, von Volkswagen, auch mal gespannt. Ich glaube, diese Woche Donnerstag werden auch nochmal Neuzulassungen von Autos gemeldet, vielleicht passt das auch ganz gut dann zu den Zahlen von Volkswagen, aber ja, wie gesagt, damit mal ein Ausschnitt von den Unternehmen, die diese Woche dran sind. Wir hätten hier wahrscheinlich auch die gleiche Zeit vollkriegen können, nur um die Unternehmen vorzulesen, aber das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback gerne unter podcast@vrprivatebanking.de.
Gute Woche Ihnen.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis Dienstag. Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.